Glaube ist ja nie spannungsfrei. Wenn ich das bei dir so behaupte, bin ich gar nicht sicher, ob man ganz ehrlich ist zu sich. Weil die Bibel sagt, was ist Glaube? Glaube ist ein Festhalten an dem, was man nicht sieht. Und das muss per Definition eine Spannung sein, weil ich habe es nicht im Griff, ich kann es nicht festhalten. Und in der Bibel ist sogar gesehen und glauben wie ein Gegensatz. Oder der Beweis, den wir immer gerne hätten. Oder wir hätten gerne den Beweis. Die Bibel sagt, das ist ein Gegensatz. Glauben ist nicht der Beweis, sondern es ist ein Festhalten an dem, was wir noch nicht sehen können. Und so bin ich mega dankbar, dass Jesus mit seiner Barmherzigkeit auch unserem Glauben begegnet. Es ist ja einmal das Vorkommnis, wo jemand, ein Vater, Jesus bittet, könntest du mein Sohn, mach meinen Sohn gesund. Und Jesus fragt, ja, glaubst du, dass ich das kann? Und der Vater ist ganz ehrlich und sagt, ich würde gerne, aber hilf meinem Unglauben. Und mir berührt es immer wieder, wenn ich das lese, dass Jesus sich nicht entrüstet abwendet und sagt, ja, das reicht natürlich nicht für eine Heilung. Das ist ja gar nicht Glauben, da fehlt viel zu viel. Sondern, dass er dem Glauben zu Hilfe kommt. Und mit dem Wenigen, was der Vater zu bringen hat, er hat mehr Zweifel als Glauben, wenn man es auf die Waagschale legen würde, überwiegt der Zweifel. Und Jesus sich von dem nicht abhalten. Das macht mir sehr, sehr Mut. Aber das bedeutet nichts anderes als Glauben beinhaltet Unsicherheit und Zweifel, die wir lernen müssen aushalten lernen. Und wir haben ja das ein paar Mal thematisiert. Ich habe meine Zweifel, weil ich einfach der Überzeugung bin, Verdrängung ist keine gute Strategie, sondern wir müssen uns den schwierigen Fragen auch stellen. Und wir müssen auch gar keine Angst haben. Das habe ich jedes Mal betont. Wir müssen gar keine Angst haben, dass bei kritischen Fragen unser Glaube gerade in sich zusammenbricht, sondern wir haben wirklich ein ganz stabiles Fundament, wo wir uns draufstellen dürfen. Das haben wir in dem Sinne wie abgeschlossen, weil es wäre ja auch ein Fehler, wenn man sich nur mit den Zweifeln beschäftigen würde. Nur mit den schwierigen Fragen dort, wo man keine Antwort findet. Das wäre etwa so, wie wenn man eine Prüfung schreibt in der Schule, so dir. Und zuerst die schwierigste Aufgabe sucht und nachher die ganze Stunde probiert, die zu lösen. Ja. Vielleicht geht man am Schluss ab und hat gar nichts richtig. So, ich sage bei uns Baby BBS immer, dass die gute Prüfungsstrategie ist beim einfachen Anfangen, dass man ein bisschen warm laufen kann. Und wenn man die schwerste dann immer noch lösen kann, ist super. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil man ist gleich gut durchgekommen und hat eine gute Note. Und das ist jetzt der Ansatz, warum wir das Thema jetzt anschliessen. Gute Gründe für den Glauben. Es gibt nämlich nicht nur Fragen, die unseren Glauben herausfordern und die vielleicht mit Zweifel behaftet sind, sondern auf der anderen Seite gibt es ganz viele Bereiche und Fragen, wo wir sehr klare und sichere Antworten haben und dort wenn wir ganz besonders darauf schauen und wenn wir dort ein starkes Fundament bauen, dann kann irgendwo oben auch ein Stein mal locker sein und ist nicht ganz so bedrohlich, dass alles zusammenstürzt. So, wir haben am letzten oben, das war ja so die Einleitung, da bibbere ich immer ein bisschen, weil die Einleitung ist immer so ein bisschen, da muss man so ein bisschen rechten Anfahrtsweg machen. Sie sind manchmal auch ein bisschen arg philosophisch für am oben, am 8. bis am 9. Aber um in das Thema reinzukommen, ist das oft gar nicht rechts umgehen. Wir haben am letzten oben über unsere Mitmenschen nachgedacht, was sie eigentlich glauben in der heutigen Zeit. Und wir haben sie säkular genannt, das ist der gängige Begriff. Wir sind in einer säkularen Gesellschaft, was bedeutet, man glaubt nicht an einen Gott. Wir glauben nicht an etwas Geistliches. Wir glauben nur an, ich sage jetzt mal, an das, was man anlängen kann, an die Materie. Es gibt niemanden, der irgendetwas gesteuert hat oder geplant hat oder so, sondern es ist ja alles der Evolution zufällig entstanden. Also es gibt nur diese Welt. Und was man nicht messen kann, was man, das gibt es nicht. Das ist die Ausgangslage oder die Grundüberzeugung von unseren säkularen Mitmenschen. Alles, was es gibt, hat eine naturwissenschaftliche Erklärung. Und wir haben auch über Menschen geredet, die sich nicht bekehrt, sondern entkehrt haben. Die vielleicht sogar gläubig aufgewachsen sind und sagen und von sich erzählen, ja, je mehr ich nachgedacht habe, desto mehr Zweifel sind wir gekommen. Und mir haben einfach Beweise gefehlt. Und ich habe immer weniger geglaubt und heute glaube ich nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Ich bin nicht mehr gläubig. Ich habe mich entkehrt. Und wenn man die Berichte liest auf dem Internet oder so, dann spürt man eine gewisse Erleichterung zwischen den Zielen, habe ich den Eindruck. Ich bin das Spannungsvolle vom Glauben, das Nicht-Wissen, das Nicht-Können-Festhalten, ich bin das Losworte. Und jetzt glaube ich nicht mehr, jetzt bin ich spannungsfrei. Und die dabei waren, die mögen sich vielleicht erinnern an das Fazit, das wir gezogen haben, das ist eine Illusion. Da macht man sich etwas vor. Unsere Gesellschaft, wenn sie sagt, ich glaube nicht, macht sich etwas vor, weil sie glaubt genauso. Sie glaubt nicht an die Bibel, sie glaubt nicht an Gott, aber sie glaubt an andere Sachen, die auch nicht bewiesen sind. Sie glaubt, dass nach dem Tod nichts kommt. Wie willst du das beweisen? Man kann das grundsätzlich nicht beweisen mit einem naturwissenschaftlichen Beweis. Sie glaubt, dass außerhalb dieser materiellen Welt nichts gibt. Das kann man grundsätzlich nicht beweisen. Das ist unmöglich. Es ist ein reiner Glaube, zu sagen, es gibt nichts mehr als das, was ich hier sehe. Und wir haben festgehalten, ich als Gläubiger kann nicht beweisen, dass es Gott gibt. Aber mein säkularer Nachbar kann auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Mit Beweisen kommt man hier nicht weiter. Wir müssen beide uns eingestehen. Wir sind gläubig. Wir sind beide gläubig. Und wegen dem ist auch kein spannungsfreier Zustand erreicht. Weil der Neuglaube, ich sage jetzt den Säkularglauben, es gibt nichts außer die Welt, da gibt es natürlich auch Spannungsfelder. Vielleicht hat man es noch nicht gemerkt, das kann sein. Oder man nimmt es nicht so stark wahr, weil man ist jetzt plötzlich in der Mehrheit. Oder wir als Christen haben immer das Gefühl, wir sind in Minderheit. Wir müssen unseren Glauben verteidigen. Unsere säkularen Mitmenschen müssen das natürlich nicht. Und weil man gehört jetzt zur Mehrheit und muss sich nicht ständig rechtfertigen. Aber eigentlich, das Bild ist wie bei einem Zelt, wo man den Reissverschluss nicht mehr zubringt. Weil so spannungsvoll ist, dann nimmt man doch den Hering und versetzt den ein bisschen. Jetzt geht das wieder zu, dafür spannst du einfach an einem anderen Ort. Und das ist mit dem säkularen Glauben ganz sicher auch der Fall. Vielleicht bevor, dass wir weiterfahren, überleg kurz, und vielleicht kannst du auch mit dem Nachbar kurz austauschen, wo könnten die Spannungsfelder denn sein? Vom säkularen Glauben. Wo würdest du das erwarten? Also, ich weiß nicht, das ist vielleicht eine extrem schwierige Frage, aber du kannst ja mal überlegen, wo gäbe es echt Spannungsfelder, wenn man nicht daran glaubt, dass es irgendetwas Geistliches gibt, irgendein Gott gibt, irgendein Plan und so weiter. Wo sind die Spannungsfelder im Leben? Ja, kannst du gleich da miteinander austauschen. Das wäre fast einfacher, als wenn wir hier in eine Diskussion einsteigen. Okay. Wir haben ja als Schlusspunkt letztes Mal gesagt, ja, wenn man nicht beweisen kann, wenn der Gläubige seinen Glauben nicht beweisen kann und wenn der Säkulargläubige seinen Glauben nicht beweisen kann, ja, und jetzt heisst es einfach, jeder ist in seiner Blase und wir können gar nicht zusammen reden. Es kommt einfach darauf an, wie man aufwächst, in der Familie, in der man aufwächst. Wir sind gläubig aufgewachsen, wir bleiben gläubig und die anderen sind ungläubig. Und da gibt es ganz wenige, die irgend aus einem Grund wechseln. Weil man kann ja nichts beweisen. Wir haben am Schluss gesagt, ja, beweisen ist sicher die falsche Frage, definitiv. Aber man kann ja mal fragen, wie in sich stimmig ist denn so ein Glaubenssystem? Diese Frage kann man durchaus stellen. Es ist nicht ein Beweis, aber es ist die Frage nach, geht es in sich auf? Oder noch eine spannendere Frage ist, bin ich denn überhaupt in der Lage, so zu leben, wie mein Glaubenssystem das vorgibt? Schaffe ich das überhaupt? Ist das überhaupt praktikabel? Funktioniert das Leben so? Oder kollidieren meine Glaubensüberzeugungen immer wieder mit dem realen Leben? Meine Gedanken kann mir noch vieles ausdenken, aber im realen Leben geht das auf. Und wir haben eine Schlüsselfrage angestellt, bin ich eigentlich im Leben immer wieder darauf angewiesen, bei den anderen Systemen etwas auszuleihen, weil mein System das nicht hat. Das ist so ein bisschen das, was man machen kann. Und mit dem wollen wir heute anfangen. So fair wie möglich, aber auch so hart wie nötig, weil wir müssen so ein bisschen dranklopfen, dass sich die Unterschiede zwischen dem Glaubenskonzept rausstellen können. Und zum Einstieg, es gibt, glaube ich, keine fundamentalere Frage als die nach dem Sinn im Leben. Was hat mein Leben für einen Sinn? Und mit dem wollen wir anfangen. Ja, was meinen wir damit? Mein Leben hat Sinn. Ja, gut, ich habe Vergleich gefunden. Der geht so, angenommen, du bist auf einer Wanderung, irgendein Gebirgsübergang, wo nicht markiert ist. Du gehst einfach und bist noch nie dort gewesen, kennst den Weg nicht. Und plötzlich kommst du zu einem markanten Stein, der so auffällig da steht. Ja, jetzt ist doch die Frage, hat der Stein einen Sinn? Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Es kann sein, der steht rein zufällig da. Der hat keine Bedeutung. Ich muss ihn nicht beachten. Oder es könnte sein, jemand, der den Weg kennt, hat ihn bewusst aufgestellt, weil es ein Zeichen ist. Es ist und dann hat es eine Bedeutung, der ist ein Wegweiser. Und da tun wir eigentlich gut darauf zu achten. Also die Frage nach dem Sinn ist gleichzeitig auch die Frage nach der Bedeutung. Es ist interessant, dass ausnahmslos alle Religionen, also alle Glaubenssysteme, die an mehr glauben als nur die Welt. Die davon ausgehen, da gibt es einen Gott oder eine höhere Macht oder irgendeine Intelligenz. Alle lehren einen Sinn. Nämlich mit dem Göttlichen in Kontakt zu kommen. Für einen gläubigen Mensch, religiös gläubigen Mensch, ist das sein Lebenssinn? Ich möchte auch Gott entdecken, ich möchte ihn kennenlernen und ich möchte irgendwie mit ihm connecten. Und natürlich haben die verschiedenen Religionen ganz verschiedene Vorstellungen, wer der Gott ist. Und natürlich auch ganz verschiedene Wege zu diesem Gott. Ist ja klar. Aber alle geben am Leben eine letzte Bedeutung und ein Ziel. Ein Ziel, das über mich selber rausgeht, nämlich den Gott zu treffen. Das ist ja im Christentum offensichtlich. Jesus kommt sogar zu uns. Und wir dürfen ihn nach Kernen lernen und nach unserem Tod dürfen wir bei ihm sein. Ein säkulares Weltbild, also die allermeisten Menschen um uns herum, wenn sie sagen, ich glaube nur, was ich hier sehen kann, es gibt nichts Übergeordnetes. Ja, da ist niemand da, der den Stein aufstellen kann und ein Zeichen setzen kann. Ist ja logisch, oder? Das kann es gar nicht geben. Die Konsequenz davon ist, das Leben hat keinen Sinn. Da verschrecken wir gerade ein bisschen so an so einer Aussage, wow, mein Leben hat keinen Sinn. Aber säkulare Denker sehen in dem nicht ein Problem, sondern vielmehr eine Chance. Sie sagen, das ist eben genau die Freiheit. Du kannst dir den Sinn selber geben. Ich meine, ich als Christ, ich kann meinen Sinn nicht auslesen, sondern das setzt Gott, weil er ist mein Gegenüber. Und Säkulare sagen, nein, ich gebe meinem Leben selber Sinn. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Und das ist so ein sehr renommierter Denker, Professor gewesen. Säkulare Sinn, ein Weltall ohne Zweck und Ziel. Der Evolution entstanden, urknall am Anfang. Und stellen fest, dass wir uns unsere eigenen Ziele und Maßstäbe schmieden müssen. Jetzt kommt eine ganz interessante Aussage. Aber auch wenn das Universum ziellos ist, unser Leben ist es nicht. Wir schaffen unsere eigenen Ziele und diese sind real. Gib deinem Leben selber Sinn. Also mit anderen Worten, es kommt eigentlich auf das raus, das Leben ist ohne Sinn. Selbstverständlich, weil es ist niemand da, der ihm Sinn geben kann, von außen. Aber das heisst nicht, dass mein Leben ohne Sinn ist. Interessant, oder? Ist eigentlich clever. Clever überlegt. Das Leben ist ohne Sinn, aber dein Leben hat Sinn, wenn du ihm einen guten Sinn gibst. Es ist wie ein Buch, das wir am Schreiben sind. Ein wunderschöner Roman mit einem Happy End. Gib deinem Leben Sinn. Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Religionen, die einen Gott voraussetzen, an einen Gott glauben, sagen, mein Sinn ist, mit diesem Gott in Kontakt zu kommen. Und Säkulare, die sagen, es gibt keinen Gott. Sie sagen, das Grosse ist eigentlich sinnlos, aber mein eigenes Leben, da bestimme ich selber. Ich suche mir selber einen Sinn. Und jetzt machen wir, was wir uns vorgenommen haben. Wir fragen, welche Position ist denn in sich stimmig? Und vor allem dem Zweiten noch, was funktioniert besser? Und wir sehen, wie die zwei Konzepte extrem weit auseinandergehen. Also ist jetzt nicht nahe zusammen, so, sondern das ist wirklich diametral auseinander. Im rein materiellen Universum, der Urknall entstanden, der Mensch der Evolution hervorgekommen, kann es keinen Sinn geben. Und das bedeutet eigentlich, es ist egal, dass es mich gibt, all mein Tun ist völlig unbedeutend. Und dieser Gedanke ist ja nicht so einfach zum Aushalten, oder? Ich würde schon sagen, das schreibt sich gerade etwas in sich. Dass es mir geht, ist sinnlos. Und alles, was ich schaffen will, mit meiner Lebenskraft, hat keine Bedeutung. Ich habe hier das schöne Bild vom Buch, wo wir unsere Geschichte schreiben, etwas entgegenhalten. Intuitiv, würde ich sagen, oder spontan, ist ein cooler Gedanke. Ich kann meinem Leben selber Sinn geben. Und dann kommt uns doch sofort Zeugs in Sinn. Oder? Ich kann gegen die Armut kämpfen, ich kann etwas gegen die Ungerechtigkeit tun, ich kann das Klima retten, ich kann so und so wichtige Sachen tun. Und auf den ersten Blick klingt das noch überzeugend, aber jetzt kommt, das ist jetzt ein philosophisches Argument, aber das ist ein kolossaler Zirkelschluss. In einem Universum ohne Ziel und Sinn kann man nichts Sinnvolles tun. Warum sollte man die Welt retten, wenn sie völlig zufällig entstanden ist und keinen Sinn in sich trägt. Verstehen wir den Gedanken? Wenn das ja einfach ist, macht es auch keinen Sinn, sich für das Erhalten davon einzusetzen. Das Überleben von irgendeiner Spezies, die vom Aussterben bedroht ist, sich da einzunehmen, investieren, muss man sagen, ja, die Spezies ist ja nicht mit Absicht erschaffen worden. Die ist zufällig sinnlos durch die Evolution vorgebracht worden. Es macht keinen Sinn, sich dafür einzusetzen. Also philosophisch hat man ganz einen schweren Stand, wenn man sich dann sagen will, ja, ich tue jetzt mein Leben für etwas Sinnvolles einsetzen. Und was mir dann nachher noch durch den Kopf gegangen ist, und ich über das nachher gedacht habe, es sind ja aber wirklich auch wenige Leute, die ihr Leben im Kampf gegen die Armut und so verschreiben. Die meisten haben dann nicht so edle Ziele im Leben, sondern ganz profane. Ich möchte gut leben, es soll mir gut gehen und so weiter. Das ist ja auch noch so eine zweite Frage, die lassen wir auf der Seite. Der einzig ehrliche Weg ist, dass sich ein säkularer Mensch eingesteht, es wäre egal, wenn es mir nie gegeben hätte. Krass. Und sobald ich tot bin, ist es egal, dass es mir überhaupt je gegeben hat. Das ist die Konsequenz von diesem Denken. Das sage ich jetzt nicht, um etwas schlecht zu machen, sondern wenn wir das Zitat vorher anschauen, säkulare Denker gestehen das durchaus ein, dass sie keine Antwort auf die Sinnfrage haben. Und wisst ihr, was sie nachher raten? Da bin ich echt ein bisschen verschrocken, als ich das gesehen habe. Dem bin ich mir nicht bewusst gewesen. Der Rat ist eigentlich, konzentriert dich aufs Heute. Um ein sinnerfülltes Leben zu führen, das ist krass, dass wir schon auf die Zunge vergehen. Müssen wir Disziplin aufbringen, nicht über das grosse Ganze nachzudenken. Warum? Weil das Leben ist sinnlos. Ist das nicht krass? Das sind jetzt nicht Gegner vom säkularen Weltbild, die das sagen, sondern es sind säkulare Denker, die sich eingestehen, wir können keinen Sinn schaffen, weil es gibt ja nichts außerhalb. Von dem her, konzentrier dich auf heute und trainier dir an, nicht zu fest das Grosse zu sehen. Man hat gesagt, fair, aber hart. Das haben wir uns vorgenommen. Und hier muss ich schon sagen, da ist echt... Da muss ich mich jetzt ein bisschen beherrschen, weil ich habe das Gefühl, uns Christen sagt man immer, die sind so fundamentalistisch, die halten an dem Schöpfungsbericht fest, wo wissenschaftlich widerlegt ist und der Denkverweigerung. Und da muss ich sagen, okay, ja, ich habe nicht alle Fragen, wie die Welt, nicht alle Antworten, wie die Welt entstanden ist, wirklich nicht. Ich würde aber auch sagen, das kann man vom Schöpfungsbericht nicht erwarten, weil das ist nicht ein wissenschaftliches Protokoll. Es ist doch klar, dass da Fragen offen bleiben. Ich kann leben mit dem. Auch wenn ich nicht weiss, wie das mit den Jahrmillionen, mit den Fossilien, ich habe keine Antwort. Aber ich kann es stehen. Das ist ein Bereich, wo ich sage, weiss ich nicht so genau. Aber ich würde jetzt echt sagen, das ist ein Nebenbereich. Verglichen mit dem Sinn des Lebens, das Weltbild sagt, denk nicht zu viel. Das finde ich wirklich ziemlich an Grenzen. Aber das ist meine private Meinung. Kann ich das stehen? Wir haben noch eine zweite Frage, die ich angehen möchte. Kann man mit dem überhaupt leben? Wie funktioniert das im Alltag? Aber das Glaubenssystem funktioniert, merkt man erst, wenn man es belastet. Das ist wie eine Brücke, die man baut. Die kann wunderbar aussehen. Aber bevor sie freigegeben wird, wird sie ja dann belastet, dass man nachher weiss, doch, man kann da drauf. Und wir wissen, wie das Leben spielt. Es ist eine Frage von Zeit, bis unser Leben mit Widerstand konfrontiert ist. Leid, Schicksalsschläge, Ungerechtigkeit, Verlust, Vergänglichkeit. Eigentlich die im Film waren am Wochenende. Genau die Fragen, die kommen. Und das Glaubenssystem hat auch die Aufgabe, Hilfestellung zu geben, um das Leben zu bewältigen. Das ist der Sinn von einem Glaubenssystem. Ich habe die Einschätzung gelesen von einem Kulturanthropologen. der bringt das ziemlich pointiert auf den Punkt. Er sagt, es hat in Kulturgeschichte noch nie ein Glaubenssystem gegeben, das so hilflos der Realität des Leidens gegenübersteht. Denk nicht zu fest an das grosse Ganze. Das ist in Lebenskrisen nicht eine grosse Hilfe. Also wenn ihr euch an Film erinnert, wenn man weiss, es gibt eine Auferstehung. Egal, wenn ich jetzt jung stirbe, es ist nicht alles vorbei. Da ist ein Gott, der alles in seiner Hand hat. Das hat Kraft. Das kann uns helfen, durch eine Krise durchzugehen und zu sagen, ja, dein Leben ist ja eigentlich sowieso sinnlos und vergiss das einfach und probier es auszublenden. Das hilft denen gar nicht. Konzentrier dich aufs Heute. Genieß das Leben so gut als möglich. Ja, wenn mein Lebensinhalt Familie ist, das ist ja ein schönes Ziel. Schöne Bedeutung. Aber was ist, wenn die Ehe zerbricht? Was ist, wenn ein Lebenspartner stirbt? Was ist, wenn Kinder ausziehen? Was bleibt übrig? Wenn du sagst, ich habe zum Glück eine sinnstiftende Arbeit. Ja, dann wirst du irgendwann pensioniert. Oder Kai übernimmt deinen Job. Könnte ja auch noch sein. Solange alles rund läuft, kann man durchaus sagen, das schaffen wir. Ich denke nicht zu viel über das grosse Ganze nach. Aber in Krise gibt es ganz, ganz wenig Lebenshilfe. Hast du dich auch gefragt, warum Corona so massive Auswirkungen hatte auf die psychische Gesundheit? Ich konnte es gar nicht recht einordnen. Und vor allem, wenn man bedenkt, warum heute, fast 2 Jahre später, sich die Situation nicht entschärft hat. Man hätte ja erwarten können, in der Krise ist die psychische Belastung sehr hoch. Und wenn sich alles wieder entspannt, dann entspannt sich alles wieder. Das ist erstaunlicherweise nicht der Fall. Vielleicht aus dem Grund, weil der abrupte Stopp vielen gezeigt hat, ich habe keine Ressourcen, mit einer Krise im Leben umzugehen. Ich weiss nicht wie. Ich habe nichts in der Hand. Mein Glaubenssystem gibt mir keine Hilfsmittel, um so eine Situation zu handeln. Und obwohl das Leben jetzt wieder in gewohnten Bahnen läuft, stellt sich das alte Lebensgefühl nicht mehr ein. Weil Menschen wissen, sich daran erinnern, wie hilflos sie in der Krise waren und Angst haben vor der nächsten Krise. Ein Autor, Tim Keller, bringt es sehr treffend auf den Punkt. Er sagt, das Leben kann so brutal mit uns mitspielen, nur wenn du deinen Lebenssinn an etwas außerhalb dieser Welt kannst festmachen. Nur dann bist du gerüstet für das Leben in dieser Welt. Das ist wirklich noch gut ausgedrückt. Nur wenn man den Sinn an etwas außerhalb festmachen kann, sind wir überhaupt ausgerüstet für das brutale Leben hier in dieser Welt. Okay, ich möchte zusammenfassen. Säkulares Denken ist die einzige Weltanschauung, weil sie halt eben sagt, es gibt nichts außerhalb, wo ihren Anhänger nichts bieten können. Nichts bieten können, für einen Sinn vom Leben außerhalb zu finden. Es muss alles innerhalb von dem Leben stattfinden. Alle anderen Zugänge, alle Weltreligionen, vom einfachsten Ahnenkult bis zu was auch immer, auch das Christentum geht davon aus, das Leben hier ist nicht alles. Jetzt fragen wir nicht nach Beweisen. Das haben wir ja gesagt, das geht gar nicht, weil wir können nicht beweisen, dass es Gott gibt und nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Aber wir können fragen, wie gut funktioniert das Glaubenssystem? Und wir haben gesehen, oder ja, ich habe das, glaube ich, nicht plakativ übertrieben, sondern es ist wirklich so, säkulare Mitmenschen, unsere Mitmenschen haben ganz wenig Ressourcen, um mit den harten Seiten des Lebens umzugehen. Das ist enorm zerbrechlich. Denk nicht an das grosse Ganze. Genieß einfach das Leben, solange es gut geht. Es ist extrem zerbrechlich. Da haben wir als Christen einen riesengroßen Auftrag unseren Mitmenschen gegenüber. Zu merken, wenn etwas in Bruch geht und ihnen zu begegnen und ihnen zu dienen. Religiöse Menschen haben einen grossen Vorteil, weil im Leid, in der Krise, kann sich unser Lebenssinn sogar verstärken, indem wir durch die Krise näher an Gott angezogen und gedrückt werden. Also bei uns passiert eigentlich, nicht zwangsläufig, aber bei uns kann das Gegenteil passieren. Statt weniger über den Sinn des Lebens nachzudenken, das hat man im Film ganz gut gesehen, dass der Philipp umso mehr über den Sinn des Lebens nachgedacht hat und dort einen tiefen Halt gefunden hat im Wissen und gleich darf ich bei Gott sein. Das ist gerade das Gegenteil. Ich möchte schon zum Schluss kommen, weil ich finde, es ist ein anspruchsvolles Thema. Da kann ich nicht am Abend spät noch, ich weiß nicht wie lange, referieren. Da ist vielleicht aufgefallen, ich habe jetzt nochmal unterschieden zwischen säkularem Glauben und religiösem Glauben. Einfach zwei grosse Kategorien gemacht. In der Sinnfrage bietet jeder Glaube, jeder religiöse Glaube Antworten, die von mir aus gesehen praktikabler sind, als einfach denk nicht zu fest nach. Das ist wirklich recht prekär. Aber ich möchte einfach am Schluss nicht unterlassen, auf darauf hinzuweisen, dass der christliche Glaube gerade in der Frage des Leids einzigartige Antworten bietet. Der Joni hat ja kürzlich über Lazarus, die Verstehung oder die Verweckung vom Lazarus predigt, ja, Johannes Kapitel 11. Und schon nur in diesem einen Kapitel ist ein Panorama drin, wo ich jetzt, natürlich als Christ, ist ja klar, dass ich nicht ganz neutral bin, aber wo ich würde sagen, das finden wir in keinem anderen, auch in keinem anderen Gottesglauben. Wir lesen dort nämlich, dass Jesus gerannt hat. Ich weiß gar nicht, ob du, ich glaube, du hast das auch betont. Wenn der Buddhismus sagt einfach, das Leben und insbesondere auch das Leiden, ist eine Illusion und unser Lebensziel besteht darin, dass wir uns aus dieser Illusion befreien. Das ist auch eine Antwort. Das ist eine bessere Antwort als keine Antwort. Aber wir haben einen Retter, der gerannt. Das heisst, er lügt die Realität des Leids nicht. Da bin ich extrem dankbar. Und dann lesen wir etwas Zweites. Wir lesen, wie Jesus plötzlich zornig wird. Zornig auf den Tod, zornig auf das Leid, das das ausgelöst hat. Meine, der Hinduismus, der erzeugt ganz einen billigen, einen billigen Zusammenhang. Der sagt, du leidest, ja, du hast halt in deinem vorigen Leben Fehler gemacht und das musst du jetzt abbüssen. Es ist eine Erklärung, aber es ist auf eine Art eine billige Erklärung. Andere Religionen sagen, sehen im Leid zum Teil sogar etwas Edels, das uns zu einem besseren Menschen machen kann. Es ist wie ein Staubad, das uns irgendwie reinigt oder so. Jesus nicht. Jesus sagt nicht, das Leiden ist gut. Sondern Jesus reagiert mit Zorn drauf und unterstreicht mit dem, Leiden ist unfair und schlimm. Ich bin so froh, dass ich als Christ vor der Bibel das darf lesen, Leiden ist unfair und es ist schlimm. Genau so erleben wir es doch. Und der Höhepunkt ist selbstverständlich, dass Jesus Christus am Leiden ja nicht ausweicht, sondern das Kreuz auf sich nimmt. So eine gewaltige Tat. Das heisst, wir wissen zwar nicht, warum Gott das Leiden zulässt. Diese Frage können wir nie beantworten. Aber eins wissen wir wissen, was nicht der Grund ist. Es ist nicht aus Gleichgültigkeit. Sonst wäre Jesus nicht gekommen. Es ist nicht aus Gleichgültigkeit. Wir haben einen Retter, der so bewegt ist von unserer Not, dass er seine himmlische Herrlichkeit verlässt und auf die Welt kommt, um am Kreuz für dich und mich zu sterben. Das ist unser Jesus. So würde ich sagen, es ist ein wunderbarer Sinn. Und es gibt deinem und meinem Leben eine gewaltige Bedeutung, diesen Jesus kennenzulernen und unsere Lebenszeit dafür einzusetzen, für ihn zu seiner Ehre zu leben und ihm nachzufolgen. Also echt cool. Viel besser, als einfach zu sagen, denk nicht zu fest darüber nach. Und irgendwann ist es dann vorbei. Ja, wir sind ein bisschen früher dran, wir machen die auch nicht bis um 9:30. Aber es wäre gleich schön, ich fände es ein Gewinn, wenn wir noch zusammenhocken und austauschen. Ja, die erste Frage soll uns ein bisschen sensibilisieren für unsere Mitmenschen. Was haben sie eigentlich für Strategien, um dieser Sinnfrage aus dem Weg zu gehen, wie es auch keine Antwort gibt? Wie machen sie das? Und wir wollen nicht einfach auf andere herabschauen und sagen, du hast ja keinen Sinn im Leben, sondern wir möchten vor allem unsere Position überdenken. Was ist denn mein Sinn im Leben? Da ist eine Bibelstelle noch angegeben, Epheser 2,10. Das ist eine Bekannte, wir sind schon mal hier gestanden, wo wir uns darüber austauschen können. Und ich glaube, für die persönliche Umsetzung ist das die wichtigste Frage vom heutigen Abend. Denke ich eigentlich genug über meine Bedeutung vom Leben nach? Oder habe ich zwar als Christ Bedeutung im Leben, aber eigentlich lebe ich fast wie meine säkularen Mitmenschen und nehme es gar nicht gross wahr. Eine wichtige Frage, die wir vielleicht nicht einfach so auf die Schnelle beantworten können, aber können mitnehmen. Und dann wollen wir noch miteinander beten. Gut, wir sind einmal mehr als Kleingruppe nicht wirklich, müssen das Format wirklich überdenken. Wir müssen es einfach ein bisschen spontan zusammenhocken, dass wir eine gute Diskussionsgruppe zustande bringen. Sicher so 3-4 zusammen.